Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welcome to the new flesh. Welcome to the David Cronenberg Christmas Edition.
Das war die Hand von Robert Pattinson, oder vielmehr Robert Pattinson, der sich am Ende von Cosmopolis mit einem Revolver durch die Hand schießt. Zu diesen freudigen Geräuschen heißen wir euch beim David Cronenberg Christmas Special der Projektion willkommen. Wobei es natürlich nicht besonders weihnachtlich zugehen wird. Wir haben uns einfach gedacht, dass wir zum Abschluss des Jahres auch mal was anderes ausprobieren könnten und da fiel die Wahl auf David Cronenberg. Und das bietet sich auch an, denn der kanadische Regisseur gehört zu den wohl komplexesten und anspruchsvollsten Filmemachern der Gegenwart. Zu Gast in diesem Feature ist, war, wie auch immer man da in einem Podcast dazu sagen will, erneut der Filmkritiker Daniel Kotenschulte. Und der hat uns auch Tonausschnitte aus seinem Interview mit David Cronenberg himself aus dem Jahr 2007 zur Verfügung gestellt. Eintauchen werden wir in die zweite Werkphase im Schaffen von Cronenberg, das heißt nach Dead Ringers, die Unzertrennlichen von 1988, werden wir uns anhand dreier Filme an die Motive im Werk von David Cronenberg heranarbeiten. Crash von 1996, Eastern Promises von 2007 und Cosmopolis von 2012. Irgendwie ist es ja unvermeidlich. Wenn man über David Cronenberg sprechen will, so kommt man nicht am Body Horror vorbei. Dieses Label klebt an diesem Filmemacher. Es lässt ihn irgendwie radikal wirken und irgendwie gefährlich. Ja, sicherlich, die frühen Filme sind ja auch eher Horrorfilme. Shivers von 1975, in dem ein phallusartiger Parasit sein Unwesen treibt und die Menschen in einem Wohnkomplex in sexsüchtige Zombies verwandelt. Oder Rabbit von 1977, in dem einer Frau ein blutsaugender, ebenfalls phallusähnlicher Stachel unter der Achsel wächst, der letztlich eine tollwutartige Pandemie auslöst. Später folgt dann der mittlerweile ikonische, platzende Kopf in Scanners. Und natürlich, wer könnte sie vergessen, die ekelerregende Transformation von Jeff Goldblum in The Fly.
Oh, that's disgusting.
Körper werden penetriert, sie verwandeln sich, sie platzen, sie wuchern und sie werden zu bloßen Hüllen. Doch irgendwie ist dieses Label für diejenigen, die David Cronenberg und vor allem seine frühen Filme verehren, wichtiger als für den Regisseur selbst. Der lehnt das Label jedenfalls ab. Er sieht sich nicht als Body-Horror-Regisseur. Er sieht sich als Regisseur, der sich mit Themen auseinandersetzt. Und das spätere Werk hat mit Body-Horror zumindest auf den ersten Blick nicht viel zu tun. Wählen wir also den Weg über die subjektive Perspektive. Was finden wir eigentlich an David Cronenberg so interessant? Was findet Markus an David Cronenberg so interessant?
Ja, David Cronenberg habe ich ja in meiner Jugend eher kennengelernt als einen Genre- und Horrorregisseur. Und erst später hat sich dieses Bild weiter differenziert. Und dass ich ihn wirklich in seiner Gänze dann so würdigen und schätzen konnte, das ist erst in den 90er Jahren eigentlich wirklich eingetreten, als er ja auch andere Filme gemacht hat, über die wir heute sprechen wollen. Cronenberg ist ein Regisseur für mich, der etwas sehr Experimentelles hat, nicht in seinem Stil. Sein Stil hat ja eine enorme Klarheit, sondern der Versuchsanordnungen verfilmt. Und viele seiner Filme haben dadurch so etwas Kammerspielartiges. Viele seiner Filme sind auch sehr dialogorientiert und sie kulminieren immer wieder in starken Bildmetaphern. Und deswegen habe ich Cronenberg als einen sehr philosophisch orientierten Regisseur wahrgenommen. Also nicht ein Regisseur, in dessen Filmen vor sich hin philosophiert wird, sondern der mit seinen Filmen eine Erkundung der menschlichen Existenz unternimmt, die eigentlich relativ einzigartig ist in der Filmgeschichte. Und Mark Irwin, sein Kameramann, hat ja mal gesagt, bei Cronenberg ist das Gesamtwerk interessanter als die einzelnen Filme. Ob man das jetzt wirklich aufrechterhalten möchte, ist dahingestellt, aber da ist etwas dran. Also wenn man sein Gesamtwerk betrachtet, ist es ein ungeheuer komplexes, inspirierendes und filmphilosophisch hochinteressantes Werk.
David Cronenberg ist also Filmphilosophie. Das meint hier nicht einfach philosophisch über Filme nachzudenken, sondern vielmehr, dass der Filmemacher selbst, dass Cronenberg selbst mit seinen Filmen denkt. Nachdenkt. Wie verändert ein neues Organ die Wahrnehmung, das sexuelle Begehren, wie in Rabbit? Wie wirken Bilder von Gewalt, wirken die Bilder der Unterhaltungsbildschirme auf unsere Körperpsyche, wie in Videodrome? Und, wir werden noch genauer darauf zu sprechen kommen, was macht eine Maschine wie das Auto, sobald wir unsere Lust daran binden, wenn wir andere Körperteile, Narben oder eben Unfälle sexuell aufladen? Ich bin da ganz bei Markus. Cronenbergs Filme sind Versuchsanordnungen, in die er seine Figuren schickt. Das gibt seinen Filmen oft eine sehr kühle Atmosphäre. Emotional wird es bei Cronenberg selten, vielleicht in Dead Zone oder Eastern Promises. Dort gibt es solche Momente. Ansonsten, und das ist sehr prägend, beobachtet der Regisseur, fängt das Geschehen in seinen klaren Bildern ein. In diesem Sinne, in seinem formal-ästhetischen Stil, ist er ein klassischer Filmemacher und weniger Avantgarde, als man zunächst mit seinem Namen verbinden mag.
Well, I think there's truth in that. Yeah, I mean, I do consider myself a classical filmmaker. Mm-hmm. You even to the extent now that you see so many people use handheld and shaky and lots of cuts, mm-hmm. and they're always moving the camera and they never trust, you know. And I like the films of Carol Reed, you know. I think those are, I love that kind of cinema where you are not afraid to be very still on a face and let the actor act and not feel that you have to do this and this and this, and the technique of a master shot with close-ups and things, I still find is very valuable. It works, and you modify that sometimes, but not all the time. So, yeah, I don't consider myself really a very radical filmmaker in that way, and I've always wanted to master that, and I've admired that, you know. And if I had found that it was no longer adequate to express the things that I needed to express, then I would go through my Cubist period, maybe.
So eine Selbstanschätzung als klassischer Filmemacher mag durchaus überraschen. Man verbindet mit Cronenberg einfach etwas anderes. Man verbindet mit ihm Exzess und Grenzüberschreitung, und das hängt, wir haben es bereits angedeutet, sicherlich mit einzelnen Bildern zusammen, die sich irgendwie festgefressen haben. Da ist eben dieser bereits angesprochene zerplatzende Kopf in Scanners. Aber auch dieser Riesenskandal in England um Crash 1996 nach der Premiere in Cannes. In England durfte dieser Film mancherorts einfach nicht gezeigt werden. Der Kritiker Alexander Walker bezeichnet den Film als pornografisch. Containing some of the most perverted acts and theories of sexual deviance I've ever seen propagated in mainline cinema. Dabei sind Cronenbergs Filme alles andere als exzessiv. Sie sind klassisch bis elegant, kühl und sezierend. Sie bevorzugen das ruhige Bild, was auch dazu passt, dass Cronenberg eben ein herausragender Schauspielerregisseur ist. Cronenberg vermag es, aus seinen Schauspielern großartige Leistungen herauszukitzeln. Und auch hier denkt man vor allem an eine Leistung, an die zum Niederknien grandiose Leistung von Jeremy Irons in Dead Ringers. Diese Doppelrolle der auf Gedeih und Verderben miteinander verbundenen Zwillinge. Von dieser formalen Seite aus betrachtet ist das Werk relativ homogen. Zumindest ab The Brood von 1979. Die Brut, wie der Film auf Deutsch heißt. Genau genommen ab Fast Company, auch von 1979 ein Rennfahrerfilm, aber den können wir beiseite lassen. Ab The Brood arbeitete Cronenberg mit Kameramann Mark Irwin zusammen. Bis zu Dead Ringers drehte er jeden Film mit eben diesem Kameramann. Und bei Dead Ringers gab es dann den großen Wechsel hinter der Kamera. Oder genauer gesagt an der Kamera. Peter Suchinski übernahm dann die Bildgestaltung. Und folgt damit dann auch der große Bruch in der Filmografie? Der Wechsel vom Body-Horror zum eher psychologischen Kino?
Also, da muss man zunächst mal ausholen und sagen, es gibt ja vor den Spielfilmen auch noch die Kurz- und Experimentalfilme, die er gedreht hat. Und die legen eigentlich die Spur, die er in seinen späteren Filmen immer wieder aufgreift, fast kontinuierlich fest. Also, von daher kann man sagen, es gibt Elemente in seinem Werk, die von Anfang an, also Filme wie From the Drain oder Crimes of the Future und Stereo sind Versuchsanordnungen, die sehr starke Bezüge zur Psychoanalyse und zur Sexualpsychologie haben. Das sind also Filme, die Themen aufgreifen und etablieren, die später immer wieder und wieder vorkommen. Und der Bruch, den ich bei Dead Ringers sehe, darauf gehe ich gleich noch mehr ein, ist eigentlich eher ein formaler Bruch. Streng genommen kann man sagen, er beginnt sein Spielfilmwerk dann mit eben dem Film Shivers, der etwas Sexploitation-haftes noch hat, wo es eben um einen Parasiten geht, der über Sexualkontakte übertragen wird und auch sexuellen Wahn in den Menschen erzeugt, der auch so eine Befreiung der innersten Triebe eigentlich ermöglicht. Dann haben wir, und das ist aber eigentlich ein Organ, das entwickelt wurde aus so positiven Gedanken, um dem Körper zu helfen, mit Krebs klarzukommen. Gleichzeitig in Rabbit ist es so, dass eine Transplantation ein neues Organ erzeugt, also immer wieder das neue Fleisch, das er später in dem Film Videodrome dann auch so benennt. Bei Die Brut ist es so, dass Wut und starke Emotionen hybride Kinder erzeugen oder atavistische Kinder eigentlich, also die nicht zu Ende entwickelt werden, die dann die Objekte der Wut angreifen und aus einer externen Gebärmutter dann hervorgebracht werden. Das sind alles Bildmetaphern, die extrem deutlich diese Form des neuen Fleisches als Creative Cancer vermitteln. Also kreative Krankheit könnte man bei seinen Filmen immer wieder feststellen. Und Videodrome ist der Film, in dem das, glaube ich, aus heutiger Sicht am pointiertesten zusammengebracht wird. Dass er danach Dead Zone dreht, ist natürlich ein bisschen Entfernung von seinem von dem er den Versuchsanordnungen, die er in den Filmen davor hat. Entschuldigung, aber es ist ja trotzdem ein Film, der zum Beispiel eine gewisse Melancholie hat, der eine gewisse ästhetische Reinheit und Klarheit anstrebt, der zum ersten Mal mit einer elegischen Musik arbeitet, die bei Howard Shore dann immer wieder später auch vorkommt. Wir werden das in Eastern Promises noch diskutieren können. Also das sind schon Elemente, die man auch in späteren Filmen hat. Der Schauspielerfilm, dass wir Christopher Walken und Martin Sheen wirklich zu so Höchstleistungen da auftrumpfen sehen. Also der Film hat schon was sehr Typisches für seine späteren Filme eigentlich. Aber er ist immer noch Genre. Es ist immer noch ein Film, da geht es um einen Serienmörder, es geht um Parapsychologie, es geht um einen Senator, der den Dritten Weltkrieg auslösen wird, der auf den Anschlag geplant ist und so weiter. Und dann kommt die Fliege und der ist eigentlich der Endpunkt dieser Mad Scientist, Creative Cancer Elemente, also die Umwandlung des Menschen in eine Fliege auf genetischem Wege, ist da mit Sicherheit auch das am meisten im populären Bewusstsein verankerte Modell. Und ich erinnere, also jetzt habe ich einen Film übergangen, den will ich nur erwähnen, der Vollständigkeit halber. Fast Company ist ein Film über Autorennen, der überhaupt nichts mit dem Rest zu tun hat. Also den können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. So, dann kam Ende der 80er Jahre Dead Ringers. Und Dead Ringers, da weiß ich noch, ich war im Kino, auch mit Freunden, wir waren alle große Cronenberg-Genre-Fans. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der den Film mochte. weil ich diese deviante Sexualität, also die der Film so explizit macht, das ist in früheren Filmen auch schon, in Shivers oder in Videodrome, aber das sprach mich zwar an, aber ich fand den Film enorm distanziert und enorm kalt und modellhaft und viel modellhafter als die Filme davor, also nicht so auf die Körperlichkeit, nicht so sehr auf Affekte wie Ekel und so weiter aufbauend. Und ich glaube, das ist der erste Film, der formal diese Strenge einführt, die wir dann in den späteren Filmen Naked Lunch, Crash, Cosmopolis und so weiter feststellen können. Und deswegen würde ich sagen, ist das der Film, der auch in der Kritik als erster Film nicht mehr im Genre-Kontext, sondern im Autoren-Kontext dann gesehen wurde. Während Die Fliege noch wirklich so abgefeiert wurde, als so das der Endpunkt einer gewissen Körperhorror-Tendenz. Wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Ja, und dann entwickelt sich das über seine Burroughs-Verfilmung, über seine Ballard-Verfilmung in so ein intellektuelles Kino hinein, ein Autorenkino, das auch weltweit nicht mehr wirklich das große Publikum erreicht. Denn Existenz war natürlich der Anti-Matrix-Film über eine virtuelle Realität. Aber er hat eben das Understatement, das Etikettieren, so Country Gas Station und nicht irgendwie die Glamour Subkulturwelt von Matrix, die dann cool ist. Ja, der Coolness-Faktor beim Existenz ist quasi null. Aber der Film hat immer noch die deviante und sehr sinnlich präsentierte Sexualität, wenn eben die Bioports ins Rückenmark gestöpselt werden und solche Dinge und das vorher angeleckt wird, um es glitschig zu machen und so weiter. Und dann der Port ist entzündet, wird dann so betastet. Das ist so genital, dass man immer noch sagen kann, der Film hat auch so eine, was ja Daniel sagte, so eine sinnliche Sensation eigentlich. Und dazwischen oszilliert das dann. Und dann macht er halt Filme, die wirklich mit denen wir uns ja heute auch beschäftigen, die dieses modellhafte, intellektuelle und philosophische ins Zentrum stellen. Und A History of Violence hat ja schon einen total theoretischen Titel, kann man sagen. Also es ist ein theoretischer Film über ein Genremodell, kann man sagen, über den Gangsterfilm. Und Eastern Promises geht damit wieder anders um. Er hat dann immer so Zwillinge, so Dead Ringers. Also du hast das schon angedeutet, Sebastian, dass dieser Film auch durch den Titel so eine Art Teilung des Werkes andeutet, die aber zusammenhängt. Also es ist etwas wie eine Dialektik. Das eine kann ohne das andere nicht existieren, weil bei History of Violence gibt es ja auch am Anfang den Schuss ins Gesicht, wo dann die Knochen raushängen und so weiter. All solche Momente oder die berühmte Saunaszene aus Eastern Promises mit den ganzen Blutvergießen dort und der Nacktheit. Aber das sind halt nur noch Momente. Der Rest sind eben ganz andere Versuchsanordnungen, die dann manchmal bis ins Melodramatische gehen bei Maps to the Stars und so weiter. Oder bei, du hast es erwähnt, Eine dunkle Begierde. Und er ist damit ein Regisseur, der eben mit reiner Bildmetaphorik begann, im Genre-Kontext begann und aus diesem Kontext heraus einen hochgradig philosophischen Zugang zum Filmemachen entwickelte. Das kann man, glaube ich, in seinem Oeuvre sehen.
Man kann ihn auch andersrum, Entschuldigung, ganz kurz, man kann ihn auch andersrum erklären als einen konzeptuellen Filmemacher, dessen Film Stereo all diese Themen, die im späteren Werk auftauchen, in einer konzeptuellen Filmkunstmanier präsentiert. Es ist ein Film, der wie ein Stummfilm gedreht ist. Er findet eine Erklärung dafür, dass man keine Dialoge hört, denn die jungen Leute, die da in einem Unicampus an einem Experiment teilnehmen, die haben ihre Fähigkeit zu sprechen geopfert, entdecken aber gleichzeitig ihre Sexualität und ihre telepathische Kommunikationsweise auf diese Weise. Und es erzählt den Film ein Kommentator aus dem Off, ein Professor Stringfellow heißt er, glaube ich. Mit den schwarz-weißen Bildern in diesem futuristischen Setting, dieser unverständlichen Handlung, die sich langsam erschließt und diesem sehr nüchternen Kommentar, endet der Film plötzlich an den großen Klassiker des Essayfilms La Jeté von Chris Marker. Und aus diesem philosophischen Kino kommt plötzlich irgendwie eine völlig überraschende und am Ende ekstatische Fantasie, die 1969 entstand, in einer Zeit, wo eben sexuelle Befreiung und das Spiel mit sexuellen Identitäten ein Riesenthema war. Und wenn man den Film heute sieht, dann ist es ein 69. Wenn man ihn heute sieht, ist das eigentlich ein Film über den Wechsel zwischen Geschlechteridentitäten. Also, dass man von der einen Rolle in die andere schlüpfen kann. Und der Titel Stereo ist letztlich ein Karlauer, denn damit meint man nichts anderes als die Bisexualität in dem Film. Und aus diesem konzeptuellen Kino entwickelte dann all diese Themen inklusive der Liebe zu futuristischen Settings, die aber nicht fantasyhaft sind, ja, wie zum Beispiel in Videodrome, also eine Realität nah an der Realität, die aber doch etwas off ist, ja. Also die Autorentheorie, die wir alle immer noch so hochhalten, die liebt ja nichts mehr, als wenn man die Keimzelle ganz früh findet oder ganz spät. Im allerletzten Film, wo dann alles auseinanderfällt und da ist John Ford im letzten Film, 7 Frauen, da sehen wir ihn wirklich. Ja, und das ist bei Cronenberg fantastisch. Man kann von jedem Moment, kann man den ganzen Cronenberg sehen. Ja, also wie so ein Prisma, was wirklich schimmert. Man kann von jeder Seite reingucken und sieht immer ein Stück von diesem ganzen Cronenberg.
Ja, aber es ist immer, das ist das Besondere. Diese frühen Filme, da gebe ich dir komplett recht. Stereo und Crimes of the Future sind seine programmatischen Versuchsanordnungen. Da ist alles drin. Da ist auch diese Telekinese ist da drin und alle möglichen Aspekte. Und gleichzeitig geht er dann in den Spielfilmen erstmal einen Schritt zurück, um danach drüber hinauszugehen. Das war eigentlich die Idee, die ich hatte. Dass er aber das Modell vorwegnimmt, das sehe ich ganz genauso. Absolut.
Es ist ganz und gar nicht leicht, das Gesamtwerk von Cronenberg in den Griff oder in einen einzigen Griff zu kriegen. Denn irgendwie ist da beides. Größte Kontinuität bei gleichzeitigen Brüchen. Viele der Themen, wie Daniel und Markus bereits ausgeführt haben, sind bereits in den ersten experimentellen Filmen angelegt. Stereo von 1969 und Crimes of the Future von 1970. Diese beiden Filme sind in vielerlei Hinsicht Grundgerüste, die in unterschiedlichen Filmen, Konstellationen und Versuchsanordnungen dann verfeinert werden. Und doch hat man das Gefühl, dass sich nach Dead Ringers eine andere Reife einstellt oder eine andere Phase beginnt. Vielleicht verändert sich auch nur die Rezeptionshaltung. All das sind Dinge, über die es sich lohnt, nochmal tiefgründig nachzudenken. Cronenberg selbst hält allerdings von dieser Einteilung des Bruchs wenig. Immerhin, so sagt er, habe er bereits 1983 The Dead Zone mit Martin Sheen und Christopher Walken in den Hauptrollen gedreht, eine Produktion von Dino De Laurentiis, also durchaus mit dem Ziel, den Mainstream zu erreichen. Und The Dead Zone ist ein ruhiger, elegischer und trotz all seiner fantastischen Elemente sehr zugänglicher Film.
You know, if you think of The Dead Zone, for example, that was a movie that I made that people thought that I was entering the mainstream. Mm-hmm. It was a best-selling novel by Stephen King, which is considered very mainstream, even though it has, you know, supernatural overtones or maybe horror overtones. But it was with very legitimate actors, Chris Walken, Martin Sheen, with a love affair and a family.
Man könnte es sich an dieser Stelle einfach machen. Wen kümmert es schon, was David Cronenberg über sein eigenes Werk zu sagen hat, wenn es doch vielmehr darum geht, die Filme für sich selbst sprechen zu lassen? In der Tat, Kunstwerke erzeugen immer einen Überschuss, ein eigenes Wissen oder eine eigene Sprache, die sich notwendigerweise dem Zugriff der Künstlerin oder des Künstlers zu entziehen hat. So zumindest eine theoretische Perspektive. Dennoch erscheint es mir nützlich, die Impulse aus Künstlerinterviews aufzunehmen, die Aussagen jedoch immer irgendwie gegen den Strich zu bürsten oder sie als kritische Überprüfung der eigenen Thesen einzusetzen. Und Cronenberg scheint mir an dieser Stelle auch nicht den Thesen von Daniel Kotenschulte und Markus zu widersprechen. Denn erstens geht es ja überhaupt nicht um die Frage nach Mainstream und Zugänglichkeit, sondern vielmehr um die Frage nach der Art und Weise, nach der Temperatur der Filme, die sich verändert. Zweitens bestätigt The Dead Zone die These vielmehr. Denn egal von welcher Stelle des Werkes aus man auf das Werk blickt, man sieht immer den gesamten Cronenberg. Da kündigt sich eben mit The Dead Zone die spätere Beruhigung an. Das heißt, jene Filme kündigen sich an, die den Körper nicht mehr ins Zentrum stellen, die Wunde, das Blut, das offene Fleisch nicht mehr visuell in Szene setzen. Und vielleicht hat es ja doch mit einer Veränderung im Team zu tun. Von Fast Company bis The Fly arbeitete Cronenberg mit Kameramann Mark Irwin zusammen. Bei Dead Ringers nahm dann Peter Suschitzky den Platz ein. In dem von Markus herausgegebenen und im Bertz und Fischer Verlag erschienenen Sammelband über David Cronenberg mit dem Titel David Cronenberg schreiben Marcel Barion und Kai Naumann. Die visuelle Gestaltung bei David Cronenberg ist deutlich von einer ausgeprägten Teamarbeit bestimmt. Besonders das Zusammenwirken profilierter Mitarbeiter, die bis auf wenige Ausnahmen durchweg mit Cronenbergs Gesamtwerk in Verbindung stehen, beeinflusst die Natur seiner Bilder wesentlich. Zu diesem Personenkreis gehören vor allem Mark Irwin, Kamera von 1979 bis 1986, Peter Suschitzky, Kamera von 1988 bis heute und Carol Spear, Produktionsdesign. Gerade die Zusammenarbeit mit den Kameramännern erweist sich als bedeutsam, da der Wechsel von Irwin zu Suschitzky mit Cronenbergs Wende vom Horrorfilm zu Arbeiten außerhalb des Genresystems einhergeht.
Also was mit Suschitzky dazukommt, ist halt ein dunkler Glamour. Vorher war das eher ein bunter Punk. Also für mich war das vorher eher eine Form von Reichtum im Rohen und dann wurde es einfach eine Art von etwas Abseitiges im Luxuriösen. Ja. Also die Bilder hatten plötzlich einen solchen Reichtum. Im Butterfly ist er wie eine Oper oder Crash ist für mich so wie ein Matthew Barney Kunstwerk. Also das sind alles Filme gewesen, fand ich, die den Zuschauer mit so einer fast bürgerlichen oder mit einer schwelgerischen überhaupt nicht mit dem Genre assoziierbaren Luxuriosität beschenken. Ja. Man kommt woanders hin und daraus entsteht das Abseitige, ja, aus einem Überschuss an dem Gutgemachten.
Barion und Naumann führen in Bezug auf Dead Ringers weiter aus, dass trotz der thematischen Ausrichtung des Films jegliche Detailbilder von Körperöffnungen ausbleiben. Vom Zeigen expliziter Bilder verlagert sich das Cronenbergsche Werk hin zum Anregen impliziter Bilder. Das heißt, der Horror entsteht im Kopf. Wenngleich in Filmen wie A History of Violence von 2005 oder Eastern Promises von 2007 die explizite Gewaltdarstellung wieder zunimmt, so sind dies lediglich Elemente. Die frühen Filme waren geprägt von einem ganz bestimmten Umgang mit dem Körper, fühlten sich vom Ekel angezogen, labten sich an Körperszenen. Man kann es abkürzen und sagen, der Körper ist in diesen Filmen wesentlich zentraler. In späteren Filmen nimmt die Psyche einen größeren Stellenwert ein. Die Tableaus werden feiner. In einem Interview mit der Cinema zur restaurierten Fassung von Crash antwortete Cronenberg auf die Frage, was birgt mehr Horrorpotenzial, der Körper oder die Psyche? Darauf habe ich keine Antwort. Denn wir sind eine Verschmelzung von beidem. Ich sehe uns nicht als Psyche in einem Körper. Es gibt keine Trennung. Es ist eine Körperpsyche. Ich denke aber auch nicht wirklich im Sinne von Horror. Körperpsyche also. Eine Untrennbarkeit von Körper und Psyche. Vielleicht liegt in diesem Begriff oder in dieser Verschmelzung zweier Konzepte ein Schlüssel, um das Werk von David Cronenberg zu begreifen. Verlassen wir an dieser Stelle die allgemeinen Betrachtungen und springen hinein in eine Diskussion von Crash. Der Werbefilmer G.J. Ballard, gespielt von James Spader, und seine Frau Catherine, gespielt von Deborah Kara Unger, führen eine unterkühlte Ehe. Oder sagen wir, die gesamte Existenz dieser beiden Menschen ist unterkühlt. Beide versuchen, ihren Kick durch eine offene Beziehung, durch außereheliche Sexabenteuer zu erreichen, was nur mäßig zu gelingen scheint. Durch einen Autounfall lernt Ballard die Ärztin Helen Remington, gespielt von Holly Hunter, kennen und wird durch sie in eine seltsame Welt der sexuellen Fetische eingeführt. In dieser Welt sind Autos sexuell aufgeladene Objekte. Narben und verunstaltete Körper aus Unfällen werden sexualisiert und es wird tatsächlich geglaubt, dass durch einen Autounfall sexuelle Energie freigesetzt wird. Ballard und Catherine lernen neue und äußerst radikale Formen der Liebe kennen. Crash ist im Jahr 1996 erschienen und ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von J.G. Ballard von 1973.
Ich würde kurz eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, als ich in England war. Und in England gab es eine große SM- und Fetischparty, den Torture Garden. Und da fand damals aus Solidarität mit dem Film Crash, der nicht aufgeführt werden sollte, weil er quasi verboten war zeitweise dort, eine Party statt, die Crash Party, wo eben Unfallautos als Darkroom eingerichtet wurden. Und das Motto war auch quasi, man sollte halt in entweder so Krankenschwester, Polizei, Autobahn, also Opfer, irgendein Unfallopfer-Outfit oder sonst was, also mit Bandagen und so weiter dorthin gehen, das war der Dresscode. Und der Film war mir also quasi theoretisch zunächst präsenter, als dass ich ihn sehen konnte. Der Skandal war, dass er in England von einem Verband körperversehrter und also Behinderter eigentlich in dem Fall blockiert wurde erstmal und er wurde dann aber freigegeben für Erwachsene. Und von daher war mir der Skandal auch vor dem Film selbst bewusst. Ich habe dann auch den Roman, der erschien ja damals auch wieder auf Deutsch, den Roman glaube ich auch vorher gelesen. Der Roman ist ja sehr explizit, also wenn man ihn eins zu eins verfilmen würde, wäre er hardcore pornografisch. Und der Film hat quasi diese Stationendramaturgie eines pornografischen Films der 70er Jahre vielleicht oder 80er noch, wo man eben so Pseudospielfilme in der Pornografie noch inszeniert hat und macht das aber auf Cronenberg-Style. Also er ist hochgradig reduziert auf so bestimmte Elemente, die ihn dabei interessieren. Und es geht um diesen Fetischismus, den Materialfetischismus auch, also das Berühren der Karosserien und der scharfen Kanten des zerschmetterten Materials und so weiter und natürlich der Unfallnarben und auch das Penetrieren der Unfallnarben, all diese Dinge spielen eine Rolle. Der Film ist also unheimlich haptisch und das Interessante ist, er wirkt überhaupt nicht intellektuell. Also wenn man ihn sieht, entzieht er sich einer intellektuellen Deutung. Und das hat, glaube ich, damals zusätzlich zum Skandal beigetragen, dass er also quasi so etwas Fliehendes hat.
Bringen wir doch den Fetisch noch mal ein bisschen genau auf den Punkt. Ich glaube, das ist uns noch nicht ganz genau gelungen, zu sagen, was genau da vor sich geht. In dem Kennenlernen-Moment von Ballard und Remington, also von James Spader und Holly Hunter. Es gibt einen Unfall. Spader kommt auf die falsche Fahrbahn und fährt frontal in ein anderes Auto. Der Fahrer des anderen Autos wird durch die Scheibe in sein Auto geschleudert. Er ist irritiert und blickt rüber in die andere Karosserie und dort sitzt Holly Hunter, die ihre Brust freilegt und beginnt offensichtlich erregt zu sein. Das kommt so unvermittelt in dem Film, dass man höchst irritiert ist und nicht weiß, was da eigentlich vor sich geht. Unabhängig davon, dass der Film schon sehr kühl beginnt mit einer mit einem komischen Beziehungskonzept zwischen James Spader und Deborah Unger, also Ballard und Catherine. die eine seltsam unterkühlte Ehe führen, wo sie versuchen, über Liebschaften oder eine offene Beziehung führen, wieder zu einer Form von Beziehung zu kommen. Sexualität ist von Anfang an, spielt eine Rolle, und plötzlich knallt da der Unfall, die Fetischisierung des Unfalls, die erotische Aufladung des Unfalls. Markus hat es ja angedeutet, Narben spielen eine große Rolle, Verletzungen werden fetischisiert, werden sogar penetriert. In einer Szene penetriert er die Oberschenkelnarbe von einer Frau, gespielt von Rosanna Arquette. Eine Szene, auf die wir dann unbedingt nochmal genauer eingehen müssen, weil sie extrem interessant ist, schon im Vorfeld, wie sie eingeleitet wird. Aber es geht um einerseits ein wirkliches Zusammendenken der Erregung mit Unfall, und es geht aber auch, und das wird in den Monologen des Philosophen in diesem Film, nämlich Wogan, sehr deutlich, es geht auch um eine in den Unfallautos gespeicherte sexuelle Energie, die freigesetzt werden soll.
Also ich würde da definitiv hinzufügen, dass die Selbstverschwendung eine Rolle spielt. Also das Preisgeben des Körpers und das Verschmelzen des Körpers mit dem Metall. Dass also Elias Koteas strebt das ja buchstäblich an. Also der riskiert mit diesen Unfällen, also dem James Dean Crash, ja buchstäblich sein Leben. Und diese Verschwendung, diese Verausgabung, das ist etwas, was ich, wo auch das bataillische Element da drin ist. Also Georges Batailles Philosophie der Verschwendung in Der verfemte Teil. Da geht es ja darum, dass der Mensch permanent Energie im Überfluss produziert und die dann verschwenden muss, unter anderem in der Sexualität, in der Gewalt, im Krieg und so weiter. Und das thematisiert der Film quasi auch. Und es gibt einen weiteren Schlüssel, der für mich total wichtig war immer, und zwar, man muss vielleicht sagen, James Ballard hat selbst einen Fernsehfilm gedreht, Crash, den man auf YouTube auch sehen kann, der bei weitem nicht so explizit ist und viel kälter noch ist als der Cronenberg-Film. Also er hat das selbst quasi umgesetzt. Und dann gibt es ja eine frühere Adaption der Musik, nämlich das Lied, die erste Single, die auf Mute Records erschienen ist, von Daniel Miller, The Normal mit Warm Leatherette. Und Warm Leatherette beschreibt das, was also quasi während eines Unfalls passiert, wie ein Geschlechtsverkehr. Und das ist, glaube ich, in dem Film alles eingeschrieben. Und wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, dann ist man in der Lage, denke ich, das Potenzial des Films auch besser zu verwerten. Während wenn man diesen Hintergrund nicht hat, diesen ganzen Ballast, dann wirkt der Film eigenartig distanziert und hält einen eigentlich vor allem außen vor. Aber ja, sonst, das wären meine Ergänzungen dazu.
Das bataillische Moment der Verschwendung. Das heißt, der Moment, in dem sich das Subjekt aufs Spiel setzt, um eine Energie freizusetzen, ist in Crash durchaus ein starkes, wenn nicht sogar das zentrale Motiv. Sexualität selbst wird von Bataille in Das obszöne Werk als eine Reihe von Grenzüberschreitungen beschrieben, die uns aus den gesellschaftlich gesicherten Räumen heraussprengt und dadurch eine Intensität entfaltet, die immer mit dem Risiko des Todes einhergeht. Für den einen, den oder die andere. Man könnte sogar die These aufstellen, dass man das Werk von Bataille, die Prosa von Bataille und Crash in der Form parallel lesen kann. Denn sowohl in Crash als auch in der Prosa von Bataille sind die Sexualakte auch gleichzeitig Kommunikationsakte. In Crash wird während des Sex gesprochen. Sex in Crash ist kein Nebenschauplatz, ist keine Unterbrechung der Handlung, sondern zentrales Motiv. Sex treibt die Handlung voran. So mag es auf den ersten Blick erscheinen, dass sowohl in Crash als auch in Batailles Prosa nicht wirklich viel passiert, sondern sich vielmehr Sexszenen an Sexszenen und bei Crash eben auch Sexszenen und Unfallszenen aneinander rein, stößt man jedoch durch diese pornografische, scheinbar pornografische, obszöne Oberfläche, so offenbart sich eine äußerst komplexe Untersuchung des menschlichen Begehrens.
The traffic. Where is everyone? They've all gone away.
David Cronenberg selbst hat sich über die Motivlage des Films folgendermaßen geäußert. Late 20th century Western civilization is like having been in a car crash. Everybody is traumatized, everybody is overwhelmed. And what happens is you just shut down. You still have to function and interrelate. But the passion, the emotion, even the sexuality is gone. The characters in this movie have been the passion to recover what has been lost. And they must go to extremes to find it. Die Figuren in Crash bewegen sich also nicht nur durch eine vollkommen entleerte Welt, in denen vor allem der Warenaustausch im Vordergrund steht. Nicht umsonst ist Ballard Werbefilmer. Die Figuren selbst sind leer, sie sind entleert und ohne jegliche Leidenschaft. Und Ballard ist ohne jeglichen Höhepunkt, ohne jeden Orgasmus.
Das ist ein ganz wichtiges Motiv, weil es wird ja immer wieder gefragt, bist du gekommen? Das wird von Anfang an gefragt. Also weder Catherine noch James können das bejahen. Die haben offenbar ein Orgasmusproblem. Und also sie kommen nicht buchstäblich zu einem Höhepunkt. Sie haben ständig Sex, aber sie kommen nicht zum Höhepunkt. Und dann kommt der nächste Satz, maybe the next time, maybe the next one. Also vermutlich beim nächsten Unfall wird das funktionieren. Und wonach sie streben, ist eigentlich der Tod. Ja, also die totale Selbstverschwendung. Und deswegen sage ich, ist das eine Art Potlatch. Der Potlatch ist ein Verschwendungswettkampf der Kwakiutl-Indianer, auf den Bataille sein Modell der Verschwendung bezieht. Und ich bin mir ganz sicher, dass sowohl Ballard als auch Cronenberg sich darüber bewusst waren, als sie das so inszenierten und auch diese programmatischen Sätze fallen. Aber wie gesagt, das ist im Film selbst, und da bin ich ein bisschen nervös, weil es ist im Film selbst ja nicht wirklich thematisiert und auch nur sehr indirekt präsent. Aber man kann es an den Bildern, an den Arrangements schon belegen eigentlich.
Ein weiteres Motiv, das sich durch Crash zieht, ist die Fetischisierung von Celebrities. Genauer gesagt von Unfällen von Celebrities.
James Dean died of a broken neck and became immortal.
Ja, hinzu kommt ja auch dieses Motiv, dass man in dem Buch, was Kenneth Anger geschrieben hat, Hollywood Babylon, immer wieder findet, die Fetischisierung von Unfällen, in denen Prominente verwickelt sind. Ja? Also der Unfall, der fiktive Unfall, in dem sie wissen nicht, was sie tun, der nachgespielt wird, aber auch gleichzeitig der echte von Jane Mansfield, die mit ihren Hunden zusammen gestorben ist und bei dem Unfall geköpft wurde. Nicht? Und Vorlagen, die einfach so, also wie so eine Schattenseite des Glamour Teil der Popkultur sind und die natürlich in dieser Ikonografie mitspielen, also diesen merkwürdigen Unfallfetischismus. Also das James Dean, das Sterben von James Dean selbst, also der eben in dem Porsche Spider gestorben ist, den er zum ersten Mal gefahren ist mit dem Porsche Techniker aus Deutschland an seiner Seite, der das überlebt hat. Also diese Geschichten gehören einfach zu so einer morbiden Subkultur, die eben gerade die 50er Jahre Hollywood Welt eben aus der jenseitigen Perspektive betrachtet.
Ich musste die ganze Zeit an Antiviral denken von Brandon Cronenberg, den Sohn von David Cronenberg, wo es ja darum geht, dass sich Menschen Viren, Herpesviren, Grippeviren von Prominenten injizieren lassen, um ihnen nahe zu sein. Und um sowas Ähnliches scheint es ja schon in Crash zu gehen. Wogan will diesen Menschen nahe sein, weil er davon ausgeht, dass sich in den Autos natürlich in der Verschwendung eine sexuelle Energie entladen hat. Insofern, glaube ich, ist das zusammengedacht dort, das bataillische Moment. Aber dass in dem Moment, wo man das nachstellt oder im Roman, ich habe noch ein bisschen recherchiert, im Roman ist es noch ein bisschen expliziter. Er glaubt daran, wenn er das Unfallauto einer Grace Kelly oder eines Camus fahren würde und es nur ausreichend herrichten würde, dass es gerade fährt und damit nochmal einen Unfall produzieren würde, bei dem er stirbt, würde sich die sexuelle Energie, die sich beim Sterben in einem Auto entlädt, auf ihn übertragen und quasi zu dem ultimativen Orgasmus führen.
Ich finde, es gibt zwei Schlüsselszenen. Wir können darüber gerne diskutieren, aber es gibt zwei Schlüsselszenen meiner Meinung nach. Das eine ist die von dir erwähnte Szene der Narbenpenetration, die ja quasi beginnt damit, dass Rosanna Arquette, die also diesen schwer versehrten, vernarbten Körper hat, der also mit Prothesen quasi zusammengehalten wird und dennoch sehr attraktiv und sexuell sehr exponiert wird, erscheint. Dieser Moment, also ist eigentlich der konsequenteste Moment dieser Umsetzung, ja, also dieser Nähe, die dadurch erzeugt wird. Und das zweite ist diese sehr poetische Szene, wo ein Unfall stattgefunden hat auf der Autobahn und wo sie dazwischen langlaufen, quasi zu so einer ganz entrückten Musik und alles ist eingenebelt. Man sieht das so farbig eingeleuchtet. Und es ist eine sehr surreale, eigenartige Szene, die auch sehr harsch ist, weil man die Opfer natürlich sehr deutlich sieht mit den Scherben im Gesicht und so weiter. Und die aber so eine ruhige Schönheit entwickelt, ja. Und das sind also diese beiden Seiten. Also die explizite Erweiterung des Körpers durch die Vernarbung, durch die Kennzeichnung und Öffnung mittels der Unfälle. Und das zweite ist diese Schönheit und Poesie der totalen Zerstörung, die dabei zu spüren ist. Das waren für mich die Schlüsselszenen des Films.
In Crash werden das Auto und der Unfall zu einem Medium. Also zu einem vermittelnden Element. Sexualität wird durch und mit dem Auto ausgedrückt. Jedoch ist das Medium niemals neutral. Es geht, wie bei Cronenberg eigentlich immer, mit einer Transformation einher. Die Transformation braucht immer einen Mittler. Den Parasit in Shivers, den Teleporter in The Fly oder die Videos in Videodrome. In Crash entstehen neue Körperseelen, neue Körperöffnungen durch Narben, neue Sensibilitäten und Weltzugänge. Eine neue Attraktivität, eine neue Sexualität. Überall in diesem Film gibt es Spiegelungen. Auf dem Lack des Autos, im Fenster, innen und außen werden überblendet. Gesichter durch Spiegel wahrgenommen. Es formt sich also ein neuer Körper, durch den die Welt erfahrbar wird. Das Auto wird zur Form, durch welche das Begehren geregelt wird und auch die Geschlechter egal werden lässt. Man kann es vielleicht auf diese Formel bringen. In Crash wird Reflexion zu Reflexion, spiegelnde Verschmelzung, und die Selbsterkenntnis ist nur noch in der Kollision möglich. Ist Crash damit ein pessimistischer Film? Man muss sich Ballard und seine Frau einerseits als fröhliche Menschen vorstellen. Sie haben den Tod besiegt. Sie haben keine Angst mehr vor dem Tod. Der Tod bedeutet Leidenschaft. Nur leider, so ist das Ende zu deuten, scheint sich auch dieser Kick abzunutzen oder der Höhepunkt auszubleiben. Maybe the next time. Machen wir nun einen Sprung um 11 Jahre und springen in den nächsten Film hinein. Es handelt sich um Eastern Promises aus dem Jahr 2007 und es ist gleichzeitig ein Film, bei dem es auch um eine Art Medium geht, um etwas, das eine Person zu einer anderen Person werden lässt, und gleichzeitig ist es vielleicht der bekömmlichste Film für das breite Publikum, den Cronenberg je gedreht hat, ein straighter Thriller, kompromisslos, geradlinig.
You think I don't know things that you don't know?
Я вор от рождения. The stars are fucking birthmark for me.
Um was geht es in Eastern Promises? Kurz vor den Feiertagen wird die sehr junge Russin Tatjana hochschwanger ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie bei der Entbindung ihres Kindes verstirbt. Die junge Hebamme Anna, gespielt von Naomi Watts, will die Verwandten des neugeborenen Mädchens finden. In der Handtasche Tatjanas findet sie eine Visitenkarte und ein Tagebuch, das auf Kyrillisch verfasst ist, weswegen Anna es nicht lesen kann. Die Visitenkarte führt sie schließlich zum Restaurant des Exilrussen Semyon, gespielt von Armin Müller-Stahl, und seines Sohnes Kirill, gespielt von Vincent Cassel. Immer mit dabei auch der Chauffeur Nikolai, gespielt von Viggo Mortensen. Was Anna nicht ahnt, hinter der freundlichen Fassade verbirgt sich ein Clan der russischen Mafia. Und die sind nicht unschuldig am Schicksal der jungen Russin. Das ist der eine Strang von Eastern Promises. Während Anna sich also immer tiefer in das Netz der russischen Mafia hineinbegibt, finden dort, hinter den Fassaden, Machtkämpfe statt, die einen hohen Blutzoll fordern werden. Denn Nikolai, der Chauffeur, ist ein Agent des KGBs.
Als ich mir den Film heute nochmal ansah, musste ich häufig denken an Filme von Hitchcock. Und zwar die späten, nämlich Frenzy und Der zerrissene Vorhang. In Der zerrissene Vorhang haben wir ein sehr stark Figuren-, charaktergetriebenes Drama, ein Spionagefilm, mit einer sehr langen mit Tötungsszene. Ne? Die Szene, wo Wolfgang Kieling in dem Gasherd getötet wird. Und Hitchcock hat dazu gesagt, als er das durfte, interessierte er sich dafür, das Töten wirklich so spürbar zu machen, wie es in der Realität ist. Genauso in Frenzy, also diese Vergewaltigungsmordszene ist ja eigentlich unfassbar, wenn man seine früheren Verschlüsselungen kennt. Und das wird ja auch oft als marginal gesehen in seinem Gesamtwerk von Hitchcock, was aber meiner Meinung nach nicht stimmt. Ich glaube, dass Hitchcock zu sich gekommen ist in diesen Filmen tatsächlich, also vor allem bei Frenzy. Was hat das mit Eastern Promises zu tun? Erstmal, die London-Atmosphäre von Frenzy hat tatsächlich einige Ähnlichkeiten, zum Beispiel immer diese Bucht, wo sie die Leichen entsorgen und wo auch das Baby dann da verschwinden soll und die Leiche, die am Anfang von Frenzy auftaucht zum Beispiel in der Themse. Also das hat so assoziative Ähnlichkeiten. Auch die unschuldig Schuldige, also dass sie ist so ein Gary Grant Figur, die quasi unbedarft involviert wird in ein immer schlimmer werdendes Verbrechensumfeld, wie in Der unsichtbare Dritte oder so. Ja? Also das sind, für mich ist das der Film, der am nächsten an einem klassischen Hitchcock-Thriller ist von Cronenberg. Also Daniel, vielleicht geht das in die Richtung, was du auch meintest, was nämlich auch dann das Klassische wäre, ne, daran. Und wie schreibt er sich jetzt ein? Es gibt diesen permanenten Subtext des Films mit den tätowierten Körpern. Also das sind ja Schlüsselszenen. Die Szene, wo diese alten Männer in einer Reihe sitzen und vor ihnen in Unterhosen der Anwärter, ja, der dann erhöht werden soll, nämlich Viggo Mortensen, und quasi exponiert wird, ja, dem alten Fleisch, das junge Fleisch entgegengehalten wird, das dann gekennzeichnet wird. Er wird dann tätowiert auf Knie und an den Schultern mit diesen Sternen. Und das wird eingeschrieben für das Leben, weil es ist die Lebensgeschichte, die auf den Körper geschrieben wird. Ja? Und während der Dreharbeiten, es gibt ein Making-of, da erwähnt er sogar Rod Steiger in der Illustrated Man. Ja? Also quasi der Mann, auf dem diese ganzen Geschichten dann, die der Film erzählt oder auch das Buch von Bradbury erzählt, abgebildet sind. Und das ist natürlich ein Körpersubtext, ja, der fast, sagen wir, die gezeichnete Prothese des Körpers dann vermittelt. Und den Cronenberg-Touch sehe ich da extrem in dem Film. Ja. Und die Gewaltszenen. Die Gewaltszenen sind das, was Hitchcock meinte. Ich zeige das einfach, wie es ist. Und es ist unangenehm. Es ist schwierig, jemanden zu töten. Und es ist unerfreulich, es mit anzusehen. Und das vermittelt der Film auch. Das finde ich total beachtlich.
Jetzt ist der Film ja nicht nur ein Thriller, sondern auch eine Charakterstudie von vier verschiedenen Charakteren. Das werden ja alle gleichwertig behandelt. Man müsste nochmal gucken, ob sie auch fast gleichwertig Screentime bekommen. Ich glaube nicht ganz. Nikolai, die Figur von Viggo Mortensen, glaube ich, hat am meisten. Wobei er aber eigentlich ständig im Doppel, die meiste Zeit im Doppel mit Kirill auftaucht, mit dem Sohn, also mit Vincent Cassel. Alle vier Figuren werden in eine existenzielle Relation gesetzt und vertieft. Es wird ja nichts wirklich explizit in so einem Erklärbär-Dialog, also keine Figur stülpt ihr Innerstes nach außen für die Zuschauer, sondern alles bleibt beiläufig. Vielleicht passt das auch dann zu der Beiläufigkeit, die Markus gerade erwähnte, dass das immer so beiläufig bei ihm passiert und dass man das auch sehr schnell übersieht, wie toll das erzählt ist, auch bei Eastern Promises. Anna hat eine Fehlgeburt oder hat ein Kind verloren, findet dann ein Kind wie ein Geschenk, das sie ja dann am Ende auch adoptiert oder aufnimmt. Das Verhältnis von Semyon zu seinem Sohn Kirill ist vielleicht das am explizitesten charakterisiert, dass da eine Enttäuschung ist. Semyon muss seinen Sohn vor seinen eigenen Dummheiten schützen und Kirill hat seinen Vater enttäuscht, weil er wahrscheinlich, es ist relativ naheliegend und das wird auch nur angedeutet, homosexuell ist und seinen Chauffeur liebt, nämlich Nikolai.
Ja, das wird auch wirklich beiläufig erzählt. Zum Beispiel das mit der Fehlgeburt kommt nur in dem Gespräch mit ihrem Onkel vor, der sie auch beleidigt, indem er sie fragt, wo denn ihr Freund sei. Da meint sie, okay, der mit dem hat sie Schluss gemacht. Und dann kommt raus, das ist ein Arzt, allerdings ein mit Migrationshintergrund, der gewissermaßen ja für ihn ein Feindbild darstellt. Und sagt er dann, dass es ja klar wäre, dass das Kind gestorben ist, weil wenn sich Rassen vermischen, dann würde das nie gut gehen. Und daraufhin natürlich, ja, reagiert sie super aggressiv und verlässt dann den Tisch und so weiter. Aber das Ganze ist wirklich so eine Minute im Film. Das wird nicht wirklich exponiert. Und das meine ich damit. Also es sind keine so Ausrufezeichen, die in der Hollywood-Dramaturgie ganz anders platziert würden.
Eastern Promises ist beides. Auf der einen Seite ein herausragend komponierter straighter Thriller mit sehr derben Gewaltspitzen und ein mit feinem Gespür gewebtes Porträt eines Figurenensembles. Allen Figuren wird tief ins Herz geblickt. Unaufdringlich und dennoch tiefgründig und ohne jegliches Klischee. Allen Figuren bis auf Nikolai. Zumindest vordergründig. Er ist die Herzfigur, das stille Kraftfeld des Films. Lange Zeit ein körperlicher Monolith, uneinsichtig. Er ist das Geheimnis des Films, aus dem man zunächst nicht schlau wird, das aber den Zuschauer dazu führt, an der Geschichte dran zu bleiben. Wie sich herausstellen wird, ist er ein Agent des KGB, der die Mafia unterwandern soll. Ist er nun einer der Guten? Oder einer der Bösen? Eine letztlich unauflösbare Frage. Auf der einen Seite hilft er Anna. Einer Zwangsprostituierten verschafft er ein Ticket in die Freiheit. Den Onkel von Anna verschont er, anstatt ihm eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Und dennoch ist man am Ende nicht sicher, ob er die Mafia nun sprengen oder nicht vielmehr der neue König sein möchte.
Das deutet er ja ganz am Schluss an, ne? Also wenn er quasi seine Ambition, König zu werden, also man kann nicht König sein, solange der König noch im Thron sitzt. Und dann gibt es ja auch noch diesen Subtext, dass er mit dem Monolog aus dem Tagebuch des verstorbenen Mädchens identifiziert wird, die ja aus einem kleinen russischen Dorf kommt, einem Grubendorf, wo sie sich als lebendig begraben von Geburt an bezeichnet und quasi eine hoffnungslose Existenz führte. Und er selbst sagt, er kennt diesen Ort, er weiß, wie schlimm das dort ist. Und dann eigentlich selbst als ein Entkommener, ein Geflohener eigentlich aus der russischen Gesellschaft beschrieben wird. Also er hat eine Tragik und gleichzeitig eine unterschwellige Zwielichtigkeit.
My name is Tatiana. My father died in the mines in my village. So he was already buried when he died. We were all buried there. Buried under the soil of Russia. That is why I left. To find a better life.
Das war die Tonspur von der von Markus eben beschriebenen letzten Szene des Films. Wir hören die Stimme von Tatjana, der jungen toten Russin, wie sie eine Passage aus ihrem Tagebuch vorträgt, in der sie über Herkunft spricht und über die Hoffnung auf ein besseres Leben im Westen. Es ist eine zutiefst traurige, eine zutiefst melancholische Szene. Zum einen, weil wir wissen, wie diese Geschichte der Hoffnung geendet ist. Zum anderen, weil wir Nikolai im Bild sehen, wie er gedankenverloren im Restaurant sitzt. Semyon, der Patriarch der Mafia, ist gestürzt und doch ist da diese unerträgliche Einsamkeit. Als wären da die Trümmer eines vergangenen, eines anderen Lebens. Und in der Tat, vieles spricht dafür, dass Nikolai aus demselben Dorf stammt wie Tatjana, dass auch er ein lebendiger Toter war. Eine weibliche Stimme überschreibt also dieses männliche Bild und lässt die Linien der Unterscheidung verwischen. Vielleicht auch, weil diese weibliche Stimme nicht einfach nur ein Bild überschreibt, sondern auch einen eigenen Text, die Tätowierungen von Nikolai. Nikolai trägt sein ganzes Leben unter der Haut. Er hat also auch eine Art Tagebuch geführt, das davon erzählt, welch ein harter Hund er doch sei. Nikolai ist ein Agent des KGBs. Er braucht diese Markierungen, die ihm Zugang zu eben dieser Welt der Mafia verschaffen. Die Haut in Eastern Promises wird zu einem offenen Buch. Und doch kann man darüber nachdenken, ob diese Tätowierungen nicht auch eine Art Medium sind. Ein typisch Cronenbergsches Medium der Transformation. Denn wer sagt schon, dass es sich hier um eine echte Geschichte handelt, um die echte Geschichte von Nikolai, die er sich unter die Haut gestochen hat? Ist es nicht vielleicht auch möglich, dass er eine andere Existenz überschrieben hat? Dass das Tagebuch, die Geschichte, die Tatjana in ihrem Tagebuch erzählt, die gleiche Geschichte ist, die auch für Nikolai gilt und die er mit seinen Tätowierungen lediglich überschrieben hat. Es geht also in Eastern Promises auch darum, ein anderer zu werden. Eastern Promises hat also viel mehr mit Fragen nach Identität und Herkunft zu tun, als man es auf den ersten Blick erwarten würde. Und damit ist die Brücke zu einem anderen Film geschlagen, nämlich zu Cosmopolis.
All wealth has become wealth for its own sake. There's no other kind of enormous wealth. Money has lost its narrative quality the way painting did once upon a time.
Cosmopolis erzählt die Geschichte des letzten Lebenstages von Eric Packer, Millionär und unglaublich erfolgreicher Vermögensverwalter an der Wall Street in New York. In seiner langen Stretch-Limousine wird er von seinem Chauffeur durch Manhattan gekurft. Er möchte sich bei seinem Lieblingsfriseur die Haare schneiden lassen. Doch an diesem Tag ist alles anders als sonst in New York. Es herrscht das reinste Chaos. Der Präsident ist in der Stadt, Globalisierungsgegner demonstrieren gegen ihn. Zudem ist ein bekannter Sufi-Rapper gestorben. Und die Anhänger tragen ihn zu Grabe. Die Limousine schleicht also durch die Menschenmassen. In der Limousine geht es um Geld. Um ganz viel Geld. Packer hat sich verspekuliert und sein Vermögen ist wohl dahin. Irgendwie ist diese Existenz kurz vor der Implosion. Und hinzu kommt, dass ein Killer hinter Packer her ist. Am Ende steht der Millionär vor den Trümmern seines Lebens. Cosmopolis ist ein Film, der bei seinem Erscheinen nicht besonders gutiert wurde. Zwar wird den Filmen, den späteren Filmen von Cronenberg, immer noch eine unglaubliche Qualität zugesprochen, aber irgendwie lassen diese Filme die Menschen doch eher kalt. Anders als A History of Violence oder Eastern Promises. Auch Daniel Kotenschult hat den Film damals in Cannes gesehen, bei seiner Premiere, und war alles andere als begeistert.
Ja, ich habe ihn in Cannes gesehen, als er Premiere hatte, und als großer Cronenberg-Fan muss ich auch mal eine Enttäuschung eingestehen. Das muss ja auch sein. Also so ein Fan ist man ja auch nicht, dass man dann alles 100% gut findet. Ich finde es natürlich immer noch einen sehr interessanten Film. Ich habe ihn jetzt auch nicht in die Tonne getreten. Aber gerade diese filmischen Kammerspiele, das bringt uns wieder zu Hitchcock und Cocktail für eine Leiche, funktionieren halt nur in den allerwenigsten Fällen. Ne? Die funktionieren aber oft auf dem Theater. Aber im Kino, das sind halt so verordnete Beschränkungen, wo ich oft denke, okay, das findet man dann gut, weil man es gut finden möchte. Und weil sich da jemand nun wirklich mal so ein Korsett angelegt hat. Aber was diesen Film angeht, der funktioniert, glaube ich, schon als Vorlage, also nicht für mich jedenfalls, weil ich dann doch die politischen Ereignisse, die das motiviert haben, substanzieller finde, als was dabei herauskommt. Also ein Film über den Gewaltkapitalismus würde ich sehr gerne von David Cronenberg sehen, aber auf einer gewissen Tiefe dann vielleicht auch. Also warum sollte jemand, der so unglaublich reich ist, wie diese Pattinson-Figur, ich glaube, es ist nicht so die chinesische Währung, jedenfalls auf eine Währung spekulieren und dann alles verlieren. Das würde ja bedeuten, dass er irgendwie unendlich viele Milliarden eingesetzt hat, um Trillionen oder Fantastillionen jetzt mit diesem einen Coup zu gewinnen. Man kann das als Absurdität natürlich auch okay finden, aber dann kommen eben diese ganzen Nebenfiguren aufmarschiert, solange eben dieses Auto durch New York fährt. Und das sind alles so, ist ein bisschen wie Mord im Orient Express, finde ich. Also kleine, prominent oder weniger prominent besetzte Nebenfiguren, die alle mal kurz auftauchen und wieder verschwinden. Und ja, also der Effekt, dass das alles zu nichts führt, macht ja was her. Es ist ja schon okay, das ist absurdes Theater. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir sowas gesehen haben. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber, es wäre etwas weniger absurdes Theater. Das Auto kommt wieder vor als Fetisch, hier auch wieder als Ort einer erotischen Begegnung. Aber ehrlich gesagt wird alles in dieses Auto förmlich hineingetragen, was doch so viel bedeutsamer für die Zeit ist, nämlich der Protest auf der Straße, die Dekadenz, alles, was man über den Zusammenbruch oder den leider nur vorläufigen Zusammenbruch des Kapitalismus sagen könnte, wird rein und raus getragen und bleibt dann doch so beliebig, wie eben diese Figur, diese Hauptfigur mit diesen Dingen umgeht in seinen Monologen, wo immer wieder Ansichten so Trump-haft, würde man heute fast sagen, irgendwie doziert werden über die Gesellschaft. Vielleicht bin ich da zu schlecht gelaunt drin gewesen, aber ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass mir derselbe Film möglicherweise als Theaterstück plötzlich gefallen hätte. Dann hätte vielleicht aus diesem Kammerspiel was entstehen können.
Also ich will vielleicht eine kleine andere Perspektive mal einbringen, weil das war nicht das, was mich an dem Film so interessiert hat. Ich habe den Film im Kino gesehen mit so 5, 6 Teenager-Mädchen, die wegen Twilight drin waren und den Film super langweilig fanden. Ich fand bereits den Vorspann total sinnig, weil da sieht man ja das Entstehen eines Schüttbildes im Pollock-Stil, kann man sagen. Und da ist im Grunde dieses Thema von Konstruktion und Lehre bereits klar. Ja, also quasi, das stellt schon eine Frage. Es ist eigentlich eine Frage, die dieser Vorspann formuliert. Und er reiht sich natürlich gleichzeitig wieder in diesen schönen strukturierten Vorspann-Designs ein, die wir bei Existenz haben zum Beispiel, ne? Also wo auch so für sich verschiebende Gewebe und sowas zu sehen sind. Gut, und dann haben wir diese Hauptfigur, die absolut leer ist. Das sehe ich genauso. Er ist für mich ein naher Verwandter von Patrick Bateman aus American Psycho. Aber noch weniger, noch leerer eigentlich. Er ist die nächste Generation. Und er versucht, Mensch zu werden. Als lebender Toter geht er durch diesen Film und konstruiert sich. Also da folge ich. Aber ich finde, was bisher noch nicht gesagt wurde, er ist ja frisch verheiratet und hat diese schöne junge Frau und versucht quasi Begehren aufkommen zu lassen und zu konstruieren und dann auch immer wieder sie dazu zu bringen, schlafen wir jetzt miteinander, gehen wir jetzt ins Hotel und so weiter. Und sie verweigert sich dem, weil sie in einer Buchhandlung bleiben will, weil sie dort glücklich und bei sich ist. Und das sind alles Dinge, die quasi so so konstruktivistisch immer weiter ein immer komplexeres Bild entwerfen, einer hochgradig, ich glaube, dass Cronenberg ist ja ein Modernist, er ist ja kein Postmodernist, und das wirklich ein Bild der Moderne entwirft und das abgleicht mit unserer Gegenwart. Und was vielleicht auch ein bisschen mit Don DeLillos Quelle auch zu tun hat, also so, und dann finde ich, Robert Pattinson ist ideal besetzt in dieser Rolle, weil er eben dieses vampirisch tote, blasse, kalte und manchmal so mit einer freundlichen Maske versehene unglaublich gut spielt. Und der Film hat ja einen Orgasmus gewissermaßen, den er sich selbst besorgt, indem er am Ende in der Konfrontation mit dem Attentäter, wo er dann mit der Pistole sich selbst durch die Hand schießt, dann passiert erstmal, also man sieht das ja wirklich so on screen, passiert erstmal nichts und dann bekommt er totale Schmerzen. Und das ist eigentlich der Crash-Moment für ihn, ja, maybe the last one. Und das macht er im Grunde in einer Situation, wo klar ist, dass dieser Attentäter ihn auch noch töten wird. Ja, das sagt er ja dann auch. Also, und dann endet der Film, bevor es einen tödlichen Schuss gibt. Also für mich, ich weiß nicht, ich fand das eine unheimlich starke, also so eine Spirale, die subtil sich immer mehr zusammenzieht. Und ich fand den Film unheimlich spannend und beklemmend auf die Weise. Und ich habe ihn dreimal jetzt gesehen und ich fand ihn extrem beeindruckend. Also auch heute beim dritten Mal.
Es ist nämlich interessant, dass also wenn er mit Juliette Binoche schläft, hat sie einen Orgasmus, während er keinen hat. Das heißt, andere können sich an ihm laben und können was von ihm holen und scheinen irgendetwas zu gewinnen, während die Player des digitalen Kapitalismus nichts davon haben. Also das wäre eine These des Films, zumindest diese Figur hat nichts davon. Er muss alles in Strukturen auflösen und kann alles nur in einem ideellen Bereich erfahren oder in einer Verschiebung. Das heißt, der sexuelle Akt, der ihm gegeben ist, vor dem durch die Hand schießen, ist, dass ihm der Finger in den Po geschoben wird von seinem Mediziner. Und das ist doch zumindest wieder sehr Cronenbergian.
I can't think that far ahead.
Zwei Perspektiven auf denselben Film. Was ist Cosmopolis nun eigentlich? Eine Analyse des Kapitalismus oder seiner Krise? Oder doch ein existenzielles Drama einer implodierenden Figur, die sich nach einem intensiven Gefühl sehnt? Nach Menschlichkeit? Was man erstmal festhalten kann: Cosmopolis ist ein ungemein kühler Film, der den Zuschauer emotional außen vor lässt. Vielmehr zwingt einen der Film in eine philosophische Reflexionshaltung. Das Dozierende, von dem Daniel Kotenschulte spricht, das auch von der Romanvorlage, den geschliffenen Sätzen von Don DeLillo herrührt, bleibt ja immer Fragment. Was versuchen die Figuren da eigentlich zu erklären? Um was kreisen sie hier eigentlich in ihren Theorien über Geld, über Begehren, über Kapitalbewegungen? Kein Gedanke kommt da an, wo er eigentlich hin will. Selbst das Ende des Films kommt nicht bei sich an. Denn bevor der Zuschauer befriedigt entlassen wird, blendet der Film ab und entlässt einen in eine endlose Reflexionsschleife. Alles in diesem Film ist in ständiger Bewegung. Buchstäblich, denn wir sitzen mit Robert Pattinsons Figur in einem schallisolierten Auto, das sich wie ein Raumschiff seinen unbeirrbaren Weg durch die Menschenmassen, den Protest und das Chaos bahnt. Diese Bewegung lässt sich einerseits als die Bewegung der kapitalistischen Maschine lesen, die aus allem Geld machen kann, sich nicht von ihrem Ziel abbringen lässt. Egal was passiert. Es ist aber gleichzeitig die Bewegung einer Existenz, die Bewegung einer Figur, die auf der Suche ist nach Sinn.
So how many billions together do you two represent?
She's a poet.
Is that what she is?
Nee, die Bewegung ist wirklich das Schönste an dem Film, weil es ist wie eine Parade, das ist wie ein Karneval, also was so von außen hinein scheint. Das sind ja auch zum Teil absurde Szenen, die dann einfach wirklich so wie Einzelbilder in Bewegung kurz auf, scheinen. Also eigentlich ist es so, als stellt man am Straßenrand und sähe eine absurde Christopher Street Day Parade, oder in New York ist es immer die 1. Mai, glaube ich, wo sie diese tollen Paraden in New York haben. Es hat was davon. Also durch diese Perspektive aus dem Luxusauto, das ist ja wie vom Balkon aus die Oper anschauen. Das ist eine privilegierte Perspektive auf das da draußen. Das ist auch das Schönste an dem Film, also dass man eben die Überraschung, dass immer wieder irgendetwas in diesen Mikrokosmos hineinfällt.
Etwas fällt hinein. Etwas fällt in diesen Mikrokosmos. Konkret in dieses Auto, in diese abgeschottete Bewegung. Oder geht es gar noch weiter? Kann man diesen Gedanken sogar noch mehr zuspitzen? Fallen all diese Dinge in ein Nichts, in eine leere Person hinein, deren Außenhaut die Karosserie ist? Die Scheiben des Wagens sind Screens. Alles wirkt künstlich. Was Cronenberg am Anfang des Films sogar noch hervorhebt, indem der Greenscreen sehr offensichtlich erkennbar ist. Sollte man hier zwischen Figur und Auto, zwischen Person und Kapitalismus überhaupt trennen?
Hier sehen wir eine Figur, die das sozusagen so weit treibt, dass es suizidal wird. Nicht? Also dieses Setzen, alles Setzen auf eine Karte führt letztlich dazu, dass er auch gerne seinem Attentäter übertritt und dem zuvorkommt und sich in die Hand schießt. Das ist einfach eine Selbstauslöschung pur, und die Idee, die dahinter steht, ist eben die Entwertung dessen, was man tut. Und das kam eben ins Bewusstsein, glaube ich, von einer ganz breiten Öffentlichkeit durch die Finanzkrise, dass man zum ersten Mal über Finanzprodukte erfahren hat. Und die Leute wussten es einfach nicht, dass das die Realität der Finanzmanager ist. Und ich glaube, das ist eben eine etwas simple Metaphorik, um das darzustellen, also auch eine Figur zu erfinden, die diesen Verlust, diesen völligen Werteverlust, diese Auslöschung sämtlicher Werte reflektiert und nach außen kehrt und sagt, so ist es, ich bin ein Nichts. Aber für mich war das ehrlich gesagt auch so ein Truismus, ja. Also für mich war das nicht substanzieller als das, was mir diese Kunstsammler bei den Galerieessen so sagen. So ist es halt.
Also ich finde es bemerkenswert, was ich vorhin noch mal sagte, wie er sich durch die Hand schießt. Das gibt ja mehrere Hinweise, dass es schon ein Einbruch von Realität in diesen hermetischen Kosmos des Privilegierten gibt. Also das deutet sich immer wieder an, natürlich durch diese Bewegung mit den Ratten, also dass da Leute reinkommen und tote Ratten um sich werfen und dann gefragt, was wollen die eigentlich und so. Und es ist relativ klar, dass es ja eben um antikapitalistische Proteste geht. Das nächste ist, warum fährt er durch die halbe Stadt? Weil er zu dem Friseur seiner Kindheit will. Und da quasi offensichtlich eine Form der Identitätsbildung mit verbindet. Als er dann dort ist, lässt er sich ja gar nicht die Haare richtig schneiden, sondern er wird immer mehr derangiert. Also es gibt diesen Anschlag mit diesem Kuchen, ja, also wo ihm dann so der Kuchen halb im Gesicht kleben bleibt. Dann werden ihm die Haare nur halb geschnitten. Er sieht immer zerstörter aus im Verlauf dann. Vor allem, als er dann seinem verwahrlosten Attentäter gegenübersteht. Und weil auch da ist es so wie ein Crash. Er hat ständig Sex, aber man sieht keinen Orgasmus. Also es ist so eine quasi ein Grundzustand sexueller Aktivität, die aber in sich selbst im Leerlauf rotiert. Und er sucht nach der Erfüllung in der ehelichen Sexualität, die ihm verweigert wird. Und er sucht dann in der authentischen Umsetzung und der Ekstase in der Selbstverletzung durch die Schusswaffe. Das finde ich ist ein interessanter Subtext, der den Film mit früheren Filmen verbindet, auf jeden Fall.
In Cosmopolis, und genau das zeigt diese Diskussion hier, verschlingen sich zwei künstlerische Visionen. Die Vision von Don DeLillo, dessen Roman die zerstreute, trümmerhafte und im Kern entleerte und genau deshalb so mächtige Struktur des digitalen Kapitalismus am Punkt der Selbstüberholung beschreibt. Und die Vision von David Cronenberg, in dessen Gesamtwerk sich der Film mit all seinen urexistenziellen Thematiken einschreibt. Da ist also dieser Typ auf der Suche nach dem Realen, nach der realen Welt, nach dem Gefühl. Und er sucht sie im Friseursalon seiner Kindheit. Der Film wird dabei immer haptischer, bis am Ende die Räume in der Fabriketage an den Kosmos von alten Filmen von Cronenberg erinnern. Videodrome und Existence lassen grüßen. Dann ist da aber eben noch das Ende und eine weitere, sehr, sehr rätselhafte Figur, gespielt von Paul Giamatti, der Attentäter, dem Packer am Ende gegenübersteht. Was hat es mit diesem seltsamen, verrätselten Ende eigentlich auf sich?
You have everything to live and die for. I have nothing and neither. That's another reason to kill you.
Richard.
I want to be known as Benno!
Ich habe noch eine andere These und im Hinblick auf den Schluss. Das ist doch eine rätselhafte Figur, dieser Attentäter. Also nicht der Tortenmensch. Der Tortenmensch ist wirklich ein Schlag ins Gesicht von solchen ironisierenden Widerstandsformen. Also ich fand das sehr böse, zynisch und aber treffend. Aber diese Figur am Ende, Paul Giamatti, die Dialoge, die da geführt werden, sind ganz seltsam. Immer wieder spricht er davon, von so einem komischen Realitätsverständnis. Wenn ich jetzt einen Wurm in meinem Fuß hätte und der würde mit mir sprechen, dann wäre es trotzdem wahr. Wenn ich jetzt, ich habe die Vorstellung, mein Geschlechtsorgan zieht sich in meinen Bauch hinein, dann sagt Pattinson, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, aber ich denke es mir und es ist wahr. Und dann gibt es immer wieder diese Aussagen, also er hat ja bei ihm gearbeitet, er war ja sein Währungsanalyst. Er sagt, ich habe es geliebt, aber es ging mir irgendwann zu schnell. Ich bin nicht so männlich, ich kann nicht so weit in die Zukunft blicken. Die Figur von Robert Pattinson repräsentiert den neuen, den digitalen Kapitalismus, während die Figur von Paul Giamatti den alten Kapitalismus, wenn man es so vereinfacht sagen kann, repräsentiert. Paul Giamatti wiederholt immer wieder, er sei zu langsam, er könne nicht so weit in die Zukunft blicken. Zwar hatte es auch der alte Kapitalismus bereits mit Virtuellem zu tun, aber eben nicht in dieser Geschwindigkeit. Da gab es noch eine Gegenwart, die sich nun aber aufgelöst hat. Die Zukunft erfindet sich, denn der Kapitalismus, die Spekulationen laufen in derart hohen Geschwindigkeiten ab, dass sie aus der Zukunft heraus die Märkte der Gegenwart manipulieren oder beeinflussen. Die Zukunft erfindet sich auf derartig schnelle Weise, dass es eigentlich nur noch Zukunft gibt. Und vielleicht ist das Problem der Figur von Robert Pattinson. Packer hat keine Gegenwart. Packer formt sich die ganze Zeit um. Aus der Zukunft heraus wird er ständig neu sortiert. Diese Überlegungen verbinden sich auch mit einem anderen Subtext, der sich durch die letzte Szene oder durch das Finale zieht. Packer sagt immer wieder, Gewalt brauche doch eine Absicht, ein Ziel, ein Zweck. Er wirft Benno vor, dass seine Gewaltandrohung eigentlich überhaupt keinen Sinn hätte. Vielleicht auch, weil er sich selbst als leer begreift, also Packer sich als leer begreift. Die Auslöschung ist überhaupt kein Ziel. Und so reflektiert sich am Ende von Cosmopolis der Kapitalismus selbst, indem der neue, der digitale Kapitalismus mit dem alten Kapitalismus konfrontiert wird. Und so gesehen fügt sich auch alles zusammen. Die existenzialistische Lesart, die Lesart der Transgression, die Markus vorgeschlagen hat, fügt sich eins zu eins zusammen mit einer Lesart, die eher strukturalistisch, die Packer als Struktur liest. Denn beides passiert in diesem Film. Einerseits geht es um die Menschen, die innerhalb dieses Systems agieren, und andererseits geht es um die Menschen, die lediglich Effekte dieser Struktur sind und gezwungen werden, sich zu entleeren. Packer ist beides, ein Mensch und eine Struktur. Und das macht Cosmopolis zu einem derartig spannenden Film, vielleicht zum spannendsten Film im Spätwerk von David Cronenberg. Spulen wir die Sache also nochmal zurück. Von Crash über Eastern Promises zu Cosmopolis und damit zum ganzen Cronenberg? Naja, wohl kaum. Was soll das auch sein, der ganze Cronenberg? Aber durchaus scheinen in diesen Film die Themen durch, die diesen großen Regisseur sein ganzes Werk hindurch begleiten. Identität, das intensive, das intensivierte Leben und eine Leere. All diese Dinge spielen auch in diesen drei Filmen eine große Rolle. Und in allen drei Filmen gibt es mindestens ein Medium, welches eine Transformation einleitet oder eine Transformation darstellt. Das Auto in Crash, die Schrift, die Tätowierungen in Eastern Promises. Bei Cosmopolis ist die Sache sicherlich ein bisschen anders gelagert, denn hier scheint man sich mitten im Herzen einer Transformation der Leere zu befinden. Das rückt den Film wiederum näher an einen Film wie Existence. Was passiert eigentlich, wenn die Menschen in ihren Medien aufgehen, in ihren Finanzströmen oder in ihren digitalen Games? Das neue Fleisch, The New Flash, der Creative Cancer, der die Filme der 80er so sehr dominiert hat, tritt bei Cronenberg in der zweiten Phase nach Dead Ringers sicherlich in den Hintergrund. Das Fleisch wird beseelter, wird tiefer, die Körperseele tritt ins Zentrum. Aber all diese Themen gibt es in der Tat schon in den frühen Filmen. Markus und Daniel haben es ja betont. Stereo und Crimes of the Future sind die Rahmenfilme. Sie rahmen das Werk von David Cronenberg. In ihnen findet sich die Saat. Hier sind alle Ideen angelegt. Dort kann man also beginnen mit der Suche nach dem ganzen Cronenberg. Doch nicht nur in diesen Filmen. Man denke beispielsweise an Scanners. Auch hier dreht sich der Film in ganz exzessiver Weise um Einsamkeit, menschliche Einsamkeit dieser Außenseiter, der Scanner. Man denke an die Szene, wo die Scanners, die guten Scanner, sich gemeinsam verbinden und ein starkes Gefühl der Gemeinschaft empfinden. So lässt sich vielleicht von filmischen Obsessionen sprechen, die diesen Regisseur umtreiben. Filmische Obsession, denn David Cronenberg sieht sich selbst nicht wirklich als obsessiver Mensch. Er selbst sieht sich eher als neugieriger Mensch, als jemand, der sich einen kindlichen Charakter beibehalten hat. Regisseure, so sagt er, müssen irgendwie auch Kinder bleiben.
You know, when you're making movies, you must never lose sight of the fact that you're children. I mean, it's a very childlike thing to do. Mm-hmm. Not childish, but childlike. When we are working on the set, there's a lot of humor, mm-hmm. and we are pretending to be people that we are not. We are mm-hmm. putting on funny mustaches and putting our hair in a funny way and putting on funny clothes, and it's all like child's play, you know. Mm-hmm. And I never lose sight of that. That's the same. It's never changed. It's the same delight as children have. And I have a granddaughter now who's 4, and you see the incredible wonder, you know, that just make believe and becoming different characters and dressing up, and it's so natural to a child, and people lose that as they get older. But if you're an artist, you cannot lose that. You must. I mean, I think Miro said, "I've never painted as well as an adult as I did when I was a child," and he keep trying to rediscover that mm-hmm. naivety. Or openness, maybe not even naivety.
Doch natürlich nimmt dieses Kindliche auch eine Cronenbergsche Wendung, wie diese Anekdote der Enkeltochter von David Cronenberg zeigt.
4-year-old granddaughter is fearless about insects. I mean, she will carry, I have to tell her that certain things you must be careful because they can sting you and so on, a wasp or so on. But she has no repulsion. She's mm-hmm. and she's curious. And yes, she wants to take them apart to see how they work. Mm-hmm. And it's true that at the beginning people would say, oh, that's so strange, that's ghoulish. And I'm saying, no, that's like a child, a curiosity. I mean, it's the basis of our culture and our technology is that curiosity about the first of all, the natural world, about how we work. It's not. It's somehow people think that makes you ghoulish or morbid or something. I think it's not anti-life. It's totally pro-life. Even though, yes, if you're interested in insects, you must kill a few insects to see how they work. But then they kill each other all the time anyway, so it's not such a big deal, you know.
Vielleicht ist das ein schöner Gedanke, um einen Schlusspunkt zu setzen. David Cronenberg als Regisseur, der seine Filmfiguren wie Insekten auseinandernimmt, um zu verstehen, wie sie funktionieren, was in ihrem Inneren ist oder sich auf ihrer Haut abspielt, wie sie funktionieren in den Räumen, die er ihnen baut. Letztlich ist es wie bei all unseren Episoden so, dass es nicht darum geht, allumfassend jetzt den Stempel auf einen Regisseur, eine Regisseurin oder auf eine Fragestellung zu setzen. Vielmehr geht es darum, Wege in ein Werk hineinzulegen. Das war von Anfang an die Grundidee von mir und Markus mit den Projektionen, mit unserem Podcast zu beginnen. Wir wollen neugierig machen und uns natürlich auch gegenseitig neugierig halten. Jetzt stehen wir am Ende dieses doch seltsamen Jahres. Und irgendwie ist es schwierig, dafür Worte zu finden. Vielleicht belassen wir es einfach dabei, allen frohe Weihnachten zu wünschen, wie auch immer ihr das unter den derzeitigen Bedingungen feiern mögt. Und natürlich einen wirklich, wirklich guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns hören und wir werden weiter gemeinsam Filme schauen. Bis dahin.